Alexander Langer, BMW 2002. Eine Erinnerung. Meine Mutter im beigen Regenmantel, in Stiefeln rennt sie über Pfützen zu ihrem Auto. Attraktiv begibt sie sich durch den dünnen Regen und zeigt einen Augenblick lang den Menschen unseres Ortes, wie es in einer Großstadt immer aussehen könnte. Dann verschwindet sie im Innern ihres Wagens. In meiner Kindheit stolperten noch viele Kriegsversehrte durch unsere Stadt. In den Fußgängerzonen erschrak man vor alten Männern mit nur einem Bein oder Arm. In der Bahn saßen einem plötzlich faltige Leute mit Augenklappe gegenüber. Lieber als in der Bahn oder in der Fußgängerzone befand ich mich deshalb im BMW 2002 meiner Mutter, sicher verstaut mit Hilfe von Kindersitz und Dreipunktgurt. Bayerische Ingenieure hatten sich dieses Auto kurz nach der Mondlandung 1969 ausgedacht. Darum gab es runde Raketenhecklichter, die Karosserie war in einer Wannenform gehalten, alles in allem war dieser BMW die verlängerte Weiblichkeit meiner Mutter, der schönsten und elegantesten Frau der Stadt. Er war außen weiß lackiert und innen mit schwarzem Leder bespannt. Lange bevor man mich in die Obhut der Rückbank gab, hatten meine Geschwister große Teile ihrer Jugend auf den Sitzen verbracht, denn sie sind bedeutend älter als ich. In den Läden, in denen meine Mutter einzukaufen pflegte, ließ sie die Waren stets an den BMW bringen, den sie als gute Kundin auf den Firmenparkplätzen hatte abstellen dürfen. Mit diesem Auto war sie ein überall gern gesehener Gast. Es ist wichtig, zu verstehen, dass ein Auto hauptsächlich als Schmuck einer Frau zu begreifen ist. Es handelt sich bei dem Zweck des Damenautos keinesfalls um den tumpen Aspekt des Transports, sondern um die Steigerung der Attraktivität seiner Fahrerin. Andere Frauen waren neidisch auf meine Mutter, weil sie nicht einmal Führerscheine hatten oder ihre Männer ihnen das Autofahren verboten. Herren in Herbstmode träumten davon, meine Mutter in ihrem BMW verführen zu dürfen. Ihre Zuneigung fand so unverhohlen statt, dass auch ein Kind diese Annäherungen zu deuten wusste. In ihrem Auto fuhr meine Mutter zwar allen davon, aber nicht aus dem Sinn. Technisches: 100 PS, dazu Spezialfelgen. Alle Tankstellenmänner, die meine Mutter bedienten, wollten diese Felgen. Die Motorleistung brauchte meine Mutter, denn nur so konnte sie die zu Hause verlorene Zeit auf der Straße gutmachen und kam überall nur damenhaft zu spät. Sie betrachtete die Zeit, die sie in ihrem Auto verbrachte, als gewonnene Zeit. Meine Mutter war derart von ihrem BMW 2002 überzeugt, dass sie meinte, er könne Drogensüchtige aus ihrer Sucht lösen. Nur so kann ich die endlosen Fahrten durch nordhessisches Bauerngebiet an Sommersonntagnachmittagen erklären, die wir mit meinem Bruder André auf dem Beifahrersitz unternahmen und ihn dabei still auf Belangloses und Bekanntes hinwiesen. Man muss wissen, dass mein Bruder kurz nach meiner Geburt drogensüchtig geworden war und niemandem eine Lösung für dieses Problem einfallen wollte. Mein Bruder André war ein guter Drogensüchtiger. Keiner dieser verwahrlosten Personen, deren Nähe man niemals suchen würde, weil ihnen die simpelsten Sachverhalte nicht mehr nachvollziehbar erscheinen, die leiseste Sympathiebekundung in ihnen das Misstrauen des vom Leben Betrogenen weckt. All das kam erst später. Zu der Zeit aber war er völlig klar. Er nahm seine Drogen, anschließend malte er seine Bilder. Da er einen Sinn für Humor besaß und einen Blick für das Lächerliche, frage ich mich, ob ihm niemals aufgefallen ist, wie stereotyp dieses Verhalten ist. Erst Drogen, dann Kunst. Das kann nicht der Anspruch eines ernstzunehmenden Malers sein. Jedenfalls war es eine Erleichterung, dass man in seinem Zimmer niemals albernes Zubehör wie Spritzen oder Tabletten herumliegen sah und er eine regelmäßige Hygiene für erforderlich hielt. Nur einmal fand ich eine fremde rosa Masse, auf der ich bedenkenlos herumpatschte, dann aber die Hand erschrocken zurückzog, weil es etwas Gefährliches hätte sein können. Dieser Fund regte nachhaltig die Fantasie an. Viele Jahre später entdeckte ich in einem Drogeriemarkt, dass man Oropax auch als individuell anpassbares Wachs kaufen kann. Ein Rätsel war gelöst. Noch aber kümmerte er sich um alles und half uns bei den Weihnachtssternen, mit denen wir den Kindergarten schmücken wollten. Am Tage vor der Weihnachtsaufführung konnte André den Pinsel nicht mehr in der Hand halten, ohne sich zu wundern, warum dieser sich dort befand. Als er Klarinette spielen wollte, setzte er alle Teile falsch zusammen, ohne dass sich aus seiner Methode eine neue Ästhetik hätte ableiten lassen. Wenn wir ihn umarmen wollten und er sich geistesabwesend zu einem herabbeugte, fielen uns Kratzer und kleinere Verletzungen auf seiner Haut auf, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Meine Mutter fasste einen Entschluss. Sie setzte ihn wieder einmal auf den Beifahrersitz des BMW 2002 und fuhr ihn in ein Krankenhaus, das André in den vergangenen Jahren schon ein paar Mal aufgenommen hatte, und dieses Mal dauerte es eine ganze Woche, ehe er daraus floh. Als wir ihn das nächste Mal sahen, muss es Mai gewesen sein, denn mein Vater hatte sich eben wohlwollend über den blühenden Flieder geäußert, als André in der Tür stand und müde eine Hand hob. Ich mit der Schultüte auf der Motorhaube des BMW 2002. Nach meiner Einschulung saß meine Kindergärtnerin noch im Salon bei meinen Eltern und mir. Sie war eine alte Katholikin mit strengen Ansichten und ehrenwerter Rigidität. Sie nahm meine Hand und erzählte mir langsam, dass mein Bruder André heute nicht zu meiner Einschulung gekommen sei, weil er jetzt bei Gott sei und der sich gut um meinen Bruder kümmern werde. André würde nicht mehr wiederkommen, aber ich sollte ganz oft an ihn denken und für ihn beten. Darüber würde er sich sehr freuen. Meinen Bruder hatte ich nicht oft gesehen. Eigentlich war er selten da. Er war in Wiesbaden oder Göttingen und einmal auch im Gefängnis. Darum hatte es mich nicht gewundert, ihn am Tag meiner Einschulung nicht umarmt zu haben. Wie gesagt, er war selten da. Dann aber erinnerte ich mich, dass er an manchen Tagen unverhofft auf der Couch lag, keiner hatte ihn das Haus betreten hören und Ravioli aus einem Topf aß. Und das waren immer recht schöne Nachmittage, wenn er mir seine neuen Bilder zeigte, danach mit mir geduldig die Zahlen von 0 bis 100 aufsagte. Ich versprach meiner Kindergärtnerin, oft an André zu denken und ihm nicht böse zu sein, weil er fort sei. Dann packte ich meine Schultüte aus. Es gab kleine Smarties-Packungen, auf denen die Umrisse einer Dschungellandschaft gedruckt waren, die man mit Buntstiften ausmalen konnte. Das Verstörende bestand darin, dass das jeweilige Tier, das sich in der Mitte der Landschaft befand, bereits von der Fabrik ausgemalt worden war und man sich mit seinen neuen Stiften nur den Bäumen und Halmen im Hintergrund widmen konnte. Zu Andres Beerdigung war ich nicht eingeladen. Die Erinnerung daran, wie und wo ich diesen Tag verbracht habe, ist mir abhanden gekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass mein Vater, der kein Mann für große Anlässe war, zerstreut die ihm erbotenen Kondolenzwünsche entgegennahm, unsicher, ob er lächeln sollte oder nicht, da er sich und sein privates Gefühl von einer in Schwarz gehüllten Meute so ganz und gar ertappt wähnte, und dass meine Mutter, die während der Trauerfeier oft ein Bedürfnis verspürte, sich hinsetzen oder hinlegen zu müssen, am besten in das saubere Auto meines Vaters, das auf dem Friedhofsparkplatz geparkt stand und innen noch ganz neu roch, wenn die Welt mit großer Wucht auf die nackten Schultern drückt, dann sehnt man sich nach der Sicherheit eines einfachen, engen Raums. Es soll Menschen geben, die im Fernsehen über ihr langweiliges Leid sprechen. Ihren roten, glänzenden Gesichtern entnimmt man eine Ahnung von Dummheit und, noch schlimmer, Armut. Mit vom Heulen verstopften Nasen nuscheln sie in die ihnen vorgehaltenen Mikrofone rein, denn sie wissen nicht, dass Trauer nur in der Sprachlosigkeit möglich oder sinnvoll ist, dass sie dadurch mit einem Gehalt gefüllt wird, die sie zum einmaligen Erlebnis adelt. Hätte man meine Mutter nach ihrer Trauer gefragt, nach dem Grund für ihre Teilnahmslosigkeit, sie hätte nachgiebig den Fragesteller angeschaut, den Kopf geschüttelt und wäre in ihren BMW 2002 gestiegen. Eine kleine Frau von der Kirche kam alle Tage vorbei, um im Auftrag der Nächstenliebe das Gespräch mit den Trauernden zu suchen. Sie hockte stets einige Minuten auf der Couch und trank schüchtern die Tasse Kaffee, die mein Vater ihr bereitet hatte. Meine Mutter wollte nicht unhöflich sein, darum wartete sie jedes Mal, bis die Frau sich hatte stärken können, ehe sie in den Salon trat und sie wieder fortschickte. Danach setzte sich meine Mutter in ihren BMW 2002 und schoss rückwärts aus der Einfahrt. Keiner von uns wusste, wo sie hinfuhr. Oft genug hatten wir unangenehme Gedanken, doch jeden Abend erwartete sie ihre Familie am gedeckten Tisch. Kurz nachdem mein Bruder gestorben war, musste auch der BMW verschwinden. Zu viele Erinnerungen an kleine und große Fahrten, deren Zeit einem geschenkt war, sie gemeinsam zu unternehmen, Kindergeburtstage, an denen man darin die johlende Gästeschar ihren Eltern zurückgebracht hatte, einen Schuhabdruck an der Windschutzscheibe, den mein Bruder dort hinterlassen hatte. Keiner kann sich an die Umstände erinnern, wie es zu diesem Abdruck gekommen war. Der BMW 2002 war meiner Mutter unerträglich geworden. Sie konnte nicht verstehen, wie ein Mensch, der so innig geliebt wurde, so wenig mit sich selbst im Naturzustand anfangen konnte wie mein Bruder. Der BMW hielt insgesamt 17 Jahre. Er wurde von meiner Mutter 252.000 Kilometer weit gefahren. Auf dem Tachometer sah man aber bloß die Zahl 52.000, da der Hunderttausender-Faktor nicht vorgesehen war. Er stand noch 2 weitere Jahre in der Garage und rostete, dann kaufte ihn ein schmutziger Angestellter einer Werkstatt. Er wollte ein Cabrio aus dem Wagen machen, und tatsächlich sahen wir ihn im nächsten Sommer in dem BMW meiner Mutter mit unmäßigem Selbstverständnis durch die Stadt kurven. Das ist kein Auto für einen Mann, dachten wir. Dieser Mensch, der auch sonntags ungewaschen aussah, entweihte den Wagen. Wenige Zeit darauf überschlug sich der Mechaniker im BMW meiner Mutter. Er lag lange im Krankenhaus, wo wir ihn natürlich nie besuchten. Und der BMW 2002 meiner Mutter musste verschrottet werden.